war die Vertonung vom Vater Unser. Und das Vater Unser wird jetzt auch ein Teil unseres Predigttextes sein. Wir kommen zur Mitte von der Predigtreihe und zum Ende des ersten Abschnittes. Wir hören im September die Predigtreihe weiter, aber es ist jetzt der mittelste Teil von der Bergpredigt. Und ich lese uns den Abschnitt Matthäus 6, die Verse 1 bis 18. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Dieser Text beginnt mit der Aufforderung, aufzupassen, wenn wir unsere Gerechtigkeit ausüben. In dem vergangenen Sonntag an der Predigt ging es auch um diese Gerechtigkeit, darum, gerechter zu sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Diese Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, die zeigt sich in Worten und in Taten. Und ganz konkret gibt er viele Beispiele. Wir erinnern uns zum Teil vielleicht an den Text, wo er die Gesetze aufzählt aus dem Alten Testament und dann sagt: Ihr wisst, ihr sollt nicht morden, ich aber sage, ihr sollt nicht zornig sein und so weiter. Er gibt ihnen viele Beispiele und umschreibt im Prinzip, wie sich das in alle Lebensbereiche, auf die sich unser Handeln beziehen kann, wie sich das umsetzen soll. Und der Anspruch, den Jesus hier aufzählt, der ist unglaublich hoch, sodass wir von Anfang an wissen, das schaffen wir nicht. Nicht zornig sein, unmöglich, wir versuchen es vielleicht, aber es gelingt uns nicht. Jesus weiß das auch, aber trotzdem bleibt er bei diesem Anspruch und fordert von seinen Hörern, alles dafür zu tun, um so zu handeln. Denn so wünscht sich Gott die Welt für uns Menschen: gerecht, liebevoll und uneigennützig. Weil Gott uns so sehr liebt, dass er uns so eine Welt wünscht, war es ihm wert, dafür seinen Sohn zu opfern. Sodass wir zum einen wissen dürfen: Gott hat uns zuerst geliebt. Und aus dieser Liebe heraus dürfen wir versuchen, so zu handeln, dürfen wir immer mehr werden, so wie er. Und wenn wir dann doch scheitern, dann wird er es wieder gut machen. Dann hat er es schon wieder gut gemacht, damals am Kreuz. Wir haben die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und nun spricht unser Text heute wieder von dieser Gerechtigkeit, die wir nun tun sollen und die dem Menschen irgendwie auch selbstverständlich ist. Es ist nicht die Frage, ob Almosen gegeben werden, ob gefastet, ob gebetet wird. Das ist klar. Das haben die Leute damals so gemacht. Und auch wenn wir heute in unserer Welt das nicht mehr so selbstverständlich ist, zu beten und das Fasten noch viel weniger, so gibt es doch fast überall und fast auch bei allen Nichtchristen diese Notsituation, wo sie doch ein Gebet zum Himmel schreien, weil sie sich nicht anders mehr weiter wissen. Es ist irgendwie selbstverständlich, auf jeden Fall damals im Alltag gewesen, dass man diese Dinge macht. Nun wird es konkret. Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, ob da eine Folie fehlt. Ich muss zwischendrin mal kurz gucken gleich. Also wie diese Gerechtigkeit sich äußern soll, im Almosen geben, im Gebet, im Fasten. Und bei all diesen Beispielen geht er zunächst von einem Negativbeispiel aus und sagt, so macht es nicht, wie die Heuchler, und zwar in der Öffentlichkeit, damit euch alle sehen können, sondern macht es besser, macht es im Verborgenen. Und in der Mitte von diesem Text folgt dann die Erläuterung oder eine Vertiefung von dem Gebet, wo dann auch das Vaterunser steht, wo Jesus seinen Jüngern sagt, so könnt ihr beten. Und damit ist dieses Vaterunser nicht nur die Mitte von unserem Text heute, sondern auch die Mitte in der ganzen Bergpredigt. Und es ist tatsächlich auch eine Mitte, die zwei Dinge zum Ausdruck bringen. Das Vaterunser als Mittelpunkt verdeutlicht zum einen, es geht um die Beziehung zwischen dem Vater im Himmel und uns Menschen. Genau, irgendwie habe ich da eine Folie vergessen. Das macht nichts. Es geht um diese Beziehung zwischen dem Vater im Himmel und uns Menschen und es geht um das Reich Gottes. Jesus fordert zunächst seine Hörer dazu auf, dass sie nicht plappern sollen wie die Heiden, sondern mit dem Vater in eine Beziehung treten sollen. Es ist unser Vater und zugleich der Vater, der im Verborgenen ist, der Vater im Himmel. Und dieser Vater weiß immer ganz genau, was wir brauchen, was gut für uns wäre. Das wurde ja auch am vergangenen Sonntag deutlich. Gott wünscht sich für uns eine Welt ohne Mord, ohne Zorn, ohne Ehebruch, ohne Unwahrheiten und so weiter, weil er weiß, dass das gut für uns ist. Gott weiß, was wir brauchen. Und trotzdem sollen wir immer wieder im Gebet in eine Beziehung zu ihm treten, weil sich erst im Gebet oder in der Beziehung zu Gott das auch verwirklicht, was wir brauchen, weil Gott uns nur dann geben kann, was wir brauchen. Und ein Gebet, zu dem wir nicht innerlich stehen, dass wir herunterplappern, ohne wirklich eine Beziehung zu Gott einzugehen, wird keinerlei Wirkung zeigen. Zumindest nicht bei Gott. Höchstens vielleicht bei den Menschen, die mit zuhören, die wir vielleicht beeindrucken wollen. Wenn also jemand ein Gebet spricht, nur um seine Mitmenschen zu beeindrucken, dann sollten wir es am liebsten ganz bleiben lassen. Natürlich ist unser Gebet auch manchmal für andere Hörer mitbestimmt. Zum Beispiel im Gottesdienst, da haben wir das öffentliche Gebet und es hat eine gute Wirkung. Es ist gut, gemeinsam zu beten und es ist auch gut, laut zu beten. Und unser Gebet hat immer auch Auswirkungen auf die Menschen, die es mithören. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, selbst wenn wir genau wissen, unser Gebet ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, wie wir beten, wenn wir in der Gegenwart von anderen Menschen beten. Welche Worte wir benutzen, wie wir vielleicht unsere Mitmenschen beeinflussen oder vielleicht auch manchmal manipulieren. Wir sollten sensibel sein, wenn wir beten, wenn Menschen in unserer Gegenwart mit dabei sind. Auch wenn es im Endeffekt unsere Beziehung zu Gott geht. Wenn wir sagen könnten, es geht nur um Gott und mich, aber der, der dabei ist und zuhört, der hat auch etwas, was er dann hört. Trotzdem sagt dieser Text hier, das ist das Wesentliche, diese Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und darum sollen wir beten. Das ist der einzige Grund, warum wir beten sollen und nicht, um unsere Mitmenschen zu beeindrucken. Wir als Baptisten verzichten möglichst viel auf Liturgie. Das liegt in unserer Geschichte, in unserer Tradition. Und es gibt nicht in jedem Gottesdienst ein Vaterunser. Im vergangenen Sommer hatten wir Urlauber hier in Kelkheim, die in unserem Gottesdienst waren und nachgefragt haben, warum habt ihr das nicht gebetet? Das gehört doch in den Gottesdienst dazu. Das ist tatsächlich in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche Tradition, dass das Vaterunser damit hineingehört. Wir Baptisten haben die Befürchtung, dass wir, wenn wir es zu regelmäßig beten, zu häufig, dass es dann so ein Plappern wird. Obwohl Jesus ja genau in dieser Situation das Vaterunser dagegen setzt, gegen das Plappern. Aber ein vorformuliertes Gebet kann immer dahin abdriften. Das wissen wir wahrscheinlich alle, dass man ein Gebet sprechen kann und es wird total leer. Aber das können wir auch mit eigenen Worten schaffen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kenne durchaus auch Gebete, wo ich hinterher frage, ach, habe ich überhaupt an Gott gedacht, während ich dieses Gebet gesprochen habe? Das gibt es, egal ob es vorformuliert ist oder nicht. Wir müssen uns selber prüfen oder unsere Beziehung zu Gott da prüfen, weil es gibt Lebensphasen, da geben uns das Vaterunser, die Psalmen, Bibeltexte oder andere vorformulierte Gebete, Worte, die wir selbst in uns gar nicht mehr finden können. Da müssen wir darauf zurückgreifen. Aber es gibt auch Lebenssituationen, da müssen wir wie Jesus im Garten Gethsemane und unseren eigenen Dialog mit Gott finden. Da müssen wir selbst schauen, was ist für uns gerade dran? Welche Situation habe ich gerade? Was brauche ich in meiner Beziehung mit Gott? Wo fördert es meine Beziehung mit Gott? In beiden Situationen, ob wir jetzt formulierte Gebete, ob wir das Vaterunser beten oder ob wir eigene formulierte Gebete beten, wir können Gott nicht zwingen, und ihn nötigen, durch eine bestimmte Art, eine bestimmte Formulierung, das zu erfüllen, was wir uns wünschen oder erwarten. Aber wir dürfen unser ganzes Vertrauen auf diese Beziehung zu Gott setzen. Denn dieser Gott weiß, als Vater, was wir brauchen und was wir fühlen. Und obwohl er so ein vertrauter Vater ist, so ein Vater, der seine Kinder so gut kennt, dass er ihnen an den Augen oder an der Nasenspitze ablesen kann, was sie brauchen, bleibt er gleichzeitig der Vater, der im Verborgenen ist, der Vater im Himmel. Und es bleibt ein großer Unterschied zwischen Gott und Mensch. Ein großer Unterschied zwischen Reich Gottes und uns als Geschöpfen und dieser Welt. Ein Unterschied, den Gott aber mit einer Brücke zu übergehen versucht, in einer Brücke aus Liebe und Vergebung. Und diese Brücke können wir durch unser Vertrauen an ihn betreten. Diese Beziehung also, die auf dieser Brücke stattfindet von Liebe und Vergebung, ist zu Gott ist die Grundlage der Bergpredigt, wie wir schon in den vergangenen Sonntagen gehört haben. Es geht Gott dabei um jeden Einzelnen von uns. Mit jedem Einzelnen will Gott eine Beziehung haben. Und es geht gleichzeitig um dieses Reich Gottes. Im Vaterunser können wir das finden, am Anfang und am Ende. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Die ganze Gerechtigkeit, die sich praktisch in unserem Leben, in unserer Gesellschaft oder im Umgang mit unseren Mitmenschen auswirken kann, ist Teil von diesem Reich Gottes. In den Momenten und Situationen, in denen es gelingt, dem Vorbild Jesu zu folgen, sehen wir, wie das Reich Gottes Wirklichkeit werden kann. Und überall da, wo es uns nicht gelungen ist, so zu handeln, aber wo im Nachhinein Versöhnung hergestellt werden kann, wo wir unserem Nachbarn oder Kollegen vielleicht nicht die Bosheit, die er uns angetan hat, nachtragen und immer wieder innerlich vorhalten. Auch da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Es geht also um uns und unsere Mitmenschen und auch um unsere Umwelt, in der wir leben, wo sich dieses Reich Gottes verwirklicht. Es kann überall unter uns sein. Und im Vaterunser beten wir vertrauensvoll, dass das auch immer weiter geschieht. Wir bitten ihn, dass es immer mehr geschehen kann und dass er uns dazu benutzt, um uns wirklich diese Kraft auszuwirken und durch uns sein Reich weiterzubauen. Um diesen Mittelpunkt herum, vom Vaterunser, wo es um die Beziehung zu Gott und uns Menschen geht und ums Reich Gottes, fügt Matthäus nun diese drei Beispiele an, wo sich das tatsächlich konkret äußern kann, wo es sich auswirken kann, das Reich Gottes. Die Beispiele umfassen dabei mit dem Almosen, dem Gebet und dem Fasten alle drei Bereiche, in denen wir leben und uns entsprechend verhalten. Es geht um das Miteinander mit unseren Mitmenschen, beim Almosen geben, bei sich ihnen für Menschen sich einsetzen, für Menschen etwas spenden, um unsere Frömmigkeit, wenn wir zu Gott beten, und auch um uns selbst, um unsere Beziehung zu uns, dem, wie wir uns selber beurteilen. Das sehen wir vielleicht mit dem Fasten, verstehen wir nicht ganz so, aber der Begriff oder das Fasten selber war auch eine Bußhandlung. Immer wieder wurden die Menschen, wenn sie Buße tun sollten, im Alten Testament von den Propheten aufgefordert, zu fasten. Das zeigte, ich kehre um. Ich kehre mich wieder zu Gott. Und wenn wir selber in uns etwas bereinigen, da steht das Fasten als ein Bild dafür. In all diesen Beziehungen, also in eigentlich allen Beziehungen, die wir irgendwie führen können, da soll Gott sich widerspiegeln. Das wird deutlich durch die Gegensatzaufzählung. Wir sollen nicht Almosen geben, sodass alle anderen sehen, wie gut wir für uns und für andere Menschen einsetzen, mit Hab und Gut uns für andere aufopfern. Und dieses Almosen geben kann auch mit Wohltätigkeit übersetzt werden. Beim Spenden, da sind wir Deutschen ja eigentlich dann ziemlich zurückhaltend, also nicht in dem, was wir geben, sondern in dem, wie darüber erzählt wird. Über Geld spricht man bei uns nicht so viel. Damals aber, zu Zeiten des Neuen Testamentes oder auch in vielen afrikanischen Ländern, da wird gespendet, sodass es jeder sieht. Da wird getanzt mit der Kollekte nach vorne oder irgendwie anders. Und das war auch damals zu Zeiten Jesu tatsächlich üblich, dass man sein Opfer gebracht hat und es durften alle sehen. Das war ganz normal, aber darüber hinaus gab es immer noch andere Hilfsbereitschaft, andere Taten. Mit denen können wir dieses Wort auch übersetzen. Wir sollen nicht laut und öffentlich beten, damit uns alle hören und uns bestaunen und bewundern, sondern damit Gott uns hört und wir in Beziehung zu ihm treten. Wir sollen nicht fasten und dabei eine Leidensmiene aufsetzen, damit alle uns bemitleiden und sehen, welch große Opfer wir bringen und wie wir uns von der Sünde abkehren und Buße tun. Sondern es geht da auch wieder um die Beziehung zu Gott und nicht um das zur Schau zu stellen, was wir erleben. Was wir für gute Christen sind, was für eine tolle Beziehung wir zu Gott führen. Nicht damit wir bewundert und beachtet werden. Daher, sagt Matthäus hier immer, tut es im Verborgenen. Macht es nicht, dass die Menschen euch sehen, dass sie euch bewundern. Denn das, was wir für Gott einsetzen, was wir ihm opfern und was wir für ihn tun, das ist für Gott und nur indirekt für unsere Mitmenschen. Natürlich, wenn wir uns für unsere Mitmenschen einsetzen, dann ist das auch für unsere Mitmenschen, aber es geht im Endeffekt um diese Beziehung zu Gott. Vielmehr sollen wir uns zurückziehen in ein stilles Kämmerlein, so ist es hier beim Gebet dargestellt. Wir sollen nicht einmal selbst stolz auf unser Tun sein. Nicht wissen, was die rechte Hand tut oder was die linke Hand tut. Und wir sollen für das, was wir opfern und worauf wir verzichten, nicht leiden oder uns selbst bemitleiden oder von anderen bemitleiden lassen. Diese Darstellung vom Verhalten unserer Mitmenschen, Gott oder uns selbst gegenüber, das soll kein Plädoyer dafür sein, dass wir uns jetzt aus aller Gemeinschaft zurückziehen, alle gemeinschaftlichen Hilfsaktionen ablehnen, weil dann könnten uns ja andere sehen, uns aus Gebetsgemeinschaften zurückziehen oder auch unsere Gefühle nicht mehr ausdrücken. Das ist hiermit nicht gemeint, sondern und vor allem auch nicht, dass Religion in Zukunft Privatsache ist, sodass niemand mehr davon etwas mitbekommt. Vorausgehend stand in der Bergpredigt, ihr seid das Licht und das Salz der Welt. Das muss man schmecken und das muss man sehen, sonst bringt es nichts. Das ist hier also nicht gemeint, sondern es geht vielmehr wirklich um diese konkrete Beziehung, die wir zu Gott führen und die Motivation dahinter, wenn wir zu ihm beten. Es geht darum, dass wir unseren Wert und unseren Lohn alleine und von und durch Gott bekommen. Der Gedanke daran, dass wir belohnt werden von Gott, der ist oft zwiegespalten, weil wir wissen nicht, wie das genau aussieht und ob da tatsächlich jemand einen schöneren Platz im Himmel bekommt als jemand anderes. Das wäre irgendwie echt skurril, aber irgendwie trotzdem wissen wir für unseren Einsatz, Gott wird uns belohnen, das hat er uns versprochen. Aber was dürfen wir erwarten? Sobald wir was erwarten, ist dieser Lohn eigentlich schon wieder hinfällig. Die Frage ist also, welche Motive uns tragen, wenn wir uns einsetzen. Oder auch unser Denken oder das Beurteilen, unsere Maßstäbe uns selber beeinflussen. Das, was wir für Maßstäbe an uns ranlegen, wenn wir etwas Gutes tun. Und das müssen wir beleuchten, müssen wir wieder ins rechte Licht drücken. Ich denke, fast jeder hat das schon mal erlebt, dass man in einer Gebetsgemeinschaft laut betet und man hat sich versprochen und man fragt sich, mussten die jetzt alle schmunzeln über meinen Fehler oder was denken die jetzt? Und man macht sich so seine Gedanken oder man formuliert vorher im Kopf die Worte schon, die man beten will, weil man will, dass man sich nicht verspricht, weil das irgendwie unangenehm ist. Die entscheidende Frage ist am Ende aber immer, habe ich jetzt einen Vortrag für meine Mithörer formuliert oder habe ich zu Gott gebetet? Bin ich in eine Beziehung zu ihm getreten? Solange es weiterhin um diese Beziehung zu Gott geht und nicht um eine schöne, bewundernswerte Rede für meine Mitmenschen, können wir von einem öffentlichen Gebet sehr viel profitieren. Das ist toll und es gibt Menschen, die können echt schön beten und da nehme ich viel von mit. Und manchmal können Menschen für mich Worte finden, die ich selbst nicht finden kann. Und das ist toll, dazu Amen sagen zu dürfen. Dann führt der Gegenüber mich auch in diese Beziehung zu Gott. Das ist super. Aber wenn wir davon wegkommen, wenn wir diese Beziehung dabei außer Acht lassen, sie vergessen, dann hat es keinen Wert. Und ich merke vielleicht nicht gerade im Gebet, aber in den anderen Dingen, dass es nicht leicht ist, sich von der Meinung anderer zu lösen. Unsere stille Zeit, die machen wir wahrscheinlich auch, die meisten von uns eher zurückgezogen, weil man sie ja irgendwie selber macht. Wobei ich selbst da zugeben muss, ich finde es toll, wenn meine Kinder sehen, dass ich in der Bibel lese und dass ich bete, so als pädagogischen Effekt. Und auch sicher, das hat Jesus bestimmt nicht ablehnen wollen. Aber die Frage ist immer das Ziel unseres Tuns. Und Anerkennung, Dankbarkeit ist etwas ganz Natürliches, was wir Menschen auch irgendwie bedürfen, was wir brauchen. Und wenn keine Dankbarkeit für das, was wir eingesetzt haben, dann doch wenigstens Respekt. Oder dass jemand etwas Gutes mitnimmt von dem, was wir gesagt oder getan haben. Und wenn das passiert, dann ist das wirklich toll, wenn Menschen etwas Gutes mitnehmen von dem, wie wir uns für sie eingesetzt haben. Aber oft bewerten wir unser Handeln und das, was wir getan haben, nach dem, wie andere Menschen darauf reagieren, was sie davon mitgenommen haben und ob andere Menschen das gut oder toll fanden. Wie oft bewerten wir unser Sein nach den Reaktionen, wie es bei anderen ankommt? Wir lassen oft unsere Mitmenschen, unser Handeln und auch unsere Frömmigkeit und unsere Moral beurteilen, anstelle sie Gott hinzuhalten. Dabei sollten wir ja diese Dinge für Gott einsetzen, für unsere Mitmenschen, weil Gott sie liebt und nicht, damit wir gesehen werden und wir irgendwie beachtet und respektiert sind. Und ganz oft, finde ich, hat das auch so eine eigene Dynamik. Wir beginnen, etwas Gutes zu tun, weil wir Gott dienen wollen. Und dann nach und nach schleichen sich manchmal so Gedanken ein. Da bestimmt uns mit einmal der Gedanke, was denken jetzt die anderen von uns? Ich plane den Kindergottesdienst, um mit den Kindern gemeinsam Gott zu entdecken und kennenzulernen. Und irgendwann fange ich an, mich darüber zu ärgern, dass die Eltern meine Arbeit nicht wertschätzen, die Kinder zu spät kommen oder gar nicht kommen, dass andere aus der Gemeinde eine andere Arbeit als wichtiger ansehen oder meine Arbeit als sinnlos. Mit einmal geht es nicht mehr darum, was ich für Gott tue, sondern was die anderen Menschen von mir denken. Und das sind so kleine Gedanken, die schleichen sich manchmal ein. Und wir sind irgendwie alle davon abhängig, was die anderen Menschen von uns denken. Und wir können das übertragen auf alle Dienste in der Gemeinde. Den Technikdienst, den Begrüßungsdienst an der Eingangstür, das Kaffeekochen, das Dekorieren, die schöne Deko beim Treffpunkt 60+. Bei all diesen Dingen kann das passieren, dass uns diese Gedanken sich bei uns einschleichen. Da, wo unsere Motivation vielleicht tatsächlich ist, dass wir einen guten Job machen wollen und dass die anderen uns bewundern, da dürfen wir uns von Gott hinterfragen lassen. Aber in diesen Situationen, wo wir eigentlich ursprünglich für Gott einen guten Dienst tun wollen, aber wo diese gemeinen Gedanken sich so einnisten und uns beschleichen, da dürfen wir uns wieder neu ausrichten lassen, uns wieder umdrehen lassen in die Richtung, wo es eigentlich ging. Und damit erlösen wir uns von diesen Erwartungen und von der Anerkennung unserer Mitmenschen. Und das ist wirklich in manchen Situationen eine Erlösung. Denn das, was andere über uns denken, kann manchmal wirklich zermürbend sein. Entscheidend ist, was Gott von uns denkt. Wir wünschen uns, dass unsere Liebe, unser Geld und Einsatz natürlich bei dem anderen ankommt. Aber wir sind Menschen und unsere Gegenüber sind Menschen. Und da kann es vorkommen, dass tatsächlich etwas schief läuft oder dass einer von uns beiden einfach einen komischen Tag hat. Und schon ist alles zunichte, wenn wir uns davon abhängig machen, wie die Menschen das beurteilen. Wollen wir unseren Einsatz davon abhängig machen? Wenn wir die Dinge tun, weil Gott uns liebt und wir diese Liebe weitergeben, dann dürfen wir uns darauf verlassen, er sieht und weiß das. Selbst wenn unsere Motivation gut war und das Ergebnis vielleicht nicht so gut. Gott wird unseren Einsatz und unsere Liebe erwidern und bedingungslos annehmen. Wenn wir darum wissen, dann können wir uns vielleicht langsam lösen von dem Urteil und der Anerkennung unserer Mitmenschen. Gott gibt uns einen Wert, der sehr viel bedeutender ist als die Anerkennung unserer Mitmenschen. Amen.